Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rieke Herrmann, ich bin Frauenärztin und heute habe ich einen speziellen Gast in unserem Podcast und zwar Dr. Thomas Fink. Thomas Fink ist Leiter des Sana-Beckenbodenzentrums in Berlin und Vorstandsmitglied der AGUP. Was das Ganze auf sich hat, erklärt er bestimmt gleich selbst. Thomas und ich haben uns jetzt mittlerweile genau vor einem Jahr kennengelernt, als ich bei ihm zu einer Fortbildung war. Und seitdem stehen wir im regen Austausch und sehen uns immer mal wieder. Unter anderem schon gleich nächste Woche auf dem nächsten Kongress. Und ich freue mich riesig, dass ich heute das wichtige Thema Inkontinenz in der Schwangerschaft und nach der Geburt mit ihm besprechen darf. Denn da gibt es ja verschiedene Ansätze und Thomas ist auch noch in der Klinik tätig und leitet ganz viele Weiterbildungen, das erzählt er gleich auch nochmal und da steigen wir mal tief ein in das Thema. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rieke, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
Hallo Rieke, ja, schön, dass ich dabei sein kann hier in deinem Podcast. Hallo.
Erzähl doch mal gerne kurz, was die AGUP ist.
Also AGUP, da steht der Name Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion dahinter. Und das ist ein Verein, der gehört zu den Vereinen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und beschäftigt sich vor allem mit der Aus- und Weiterbildung von Frauenärztinnen. Wie du vielleicht selbst mitbekommen hast, im Studium ist das Gebiet der Urogynäkologie, der Beckenbodenerkrankungen, ja nicht so im Mittelpunkt in der Ausbildung. Und deswegen ist es wichtig, dass es diese Vereine gibt. Und dieser Verein, diese AGUP, hat mehr als 1200 Mitgliederinnen. Und neben der Ausbildung von Kolleginnen beschäftigt sich der Verein mit der Förderung von Wissenschaft und Forschung.
Und super wichtig.
Super wichtig,
wenn man auch mal überlegt,
wissenschaftlichen, ja.
Ja, wenn man auch mal überlegt, wie viele Frauen es doch betrifft, ne? Also das ist ja doch einfach, auch wie
Millionen
du schon sagst, nicht so das
in Deutschland.
Genau. Nicht so das Themenfeld, was in der Facharztausbildung so gut gefördert wird. Also man kann, wenn ich ehrlich bin, ich hätte komplett drumherum kommen können. In meiner Klinik war das wirklich kein Schwerpunkt. Und wenn ich, ja gut, für die Facharztprüfung hat man mal so ein paar Sachen sich noch angucken sollen, vielleicht zumindest. Aber ich hätte das aussparen können, das Thema, wenn ich gewollt hätte.
Also du bist scheinbar nicht gefragt worden bei den Prüfungen zu urogynäkologischen Themen.
Nee, aber ich habe mich natürlich stark damit beschäftigt, weil ich ja in den letzten Jahren da auch so meinen Schwerpunkt drauf gelegt habe. Hatte ich mich darauf natürlich vorbereitet, aber ich wurde leider nicht gefragt. Aber ich meine nur so in den ganzen, sag mal, 5 Jahren der Facharztausbildung hätte ich es nicht machen müssen, wenn ich nicht gewollt hätte. Also es war jetzt auch keine Pflichtrotation, es war kein Schwerpunkt in der Klinik. Auch im Kreißsaalzeiten und so hat man da einfach nicht viel mitbekommen.
Es ist ja auch kein Schwerpunkt in der Gynäkologie. Wir haben die Endokrinologie, die Lehre von den Hormonen als Schwerpunkt. Wir haben die Onkologie, Gebärmutterkrebs, Brustkrebs als Thema und die Reproduktionsmedizin. Und obwohl so viele Millionen Frauen unter den Beckenbodenerkrankungen leiden, ist das kein Schwerpunkt. Es gibt keinen speziellen Ausbildungsbereich für diese Urogynäkologie, für die Beckenbodenerkrankungen. Wie bist du auf die AGUP aufmerksam geworden?
Tatsächlich, weil ich ja mich in den letzten Jahren immer mehr damit beschäftigt habe und es gibt ja nicht so viel Weiterbildungsmöglichkeiten und ich habe dann ganz viel im Selbststudium gelernt und ganz viel online, unter anderem auch mit dem Professor Dr. Dietz, der ja in Australien tätig ist, der hatte viele Online-Workshop-Seminare, was man machen konnte und habe dann geschaut, okay, was kann ich machen, um da wirklich auch nochmal professionellen Teaching zu bekommen, weil ich finde ja auch schwer, wenn man Facharzt ist und ist jetzt nicht mehr in der Klinik, ne? Wer bringt einem denn dann noch was bei? Also meine Chefinnen, wo ich angestellt war, da war nicht mehr viel zu holen, wir haben einfach nebeneinander hergearbeitet und das heißt, man muss dann es ja schon so auf eigene Faust machen und dann war irgendwo für mich klar, okay, ich möchte echt nochmal da tiefer einsteigen und das habe ich dann gemacht mit den Kursen bei der AGUP. Obwohl da der Schwerpunkt natürlich auch viel auf dem Operativen liegt. Und ich bin ja in der Praxis, ich finde das immer alles spannend, weil für mich natürlich auch wichtig ist, meine Patientin gut beraten zu können, auch hinsichtlich der OPs, dass ich zumindest weiß, wie läuft das ab, ne? In welchen Fällen steht auch welche OP an, dass ich sie so ein bisschen vorbereiten kann. Aber das ist ja die AGUP schon alleinstehend eigentlich in Deutschland.
Wie schätzt du die Situation der Niedergelassenen überhaupt ein? Hast du das Gefühl, dass sich viele deiner Kolleginnen in der Niederlassung für dieses Thema der Urogynäkologie interessieren? Beckenbodenerkrankungen im Alter, vor, während der Schwangerschaft? Oder denkst du, gibt es Defizite?
Auf jeden Fall gibt es Defizite. Ich kriege das ja immer nur gespiegelt von meinem Patienten in der Praxis, aber natürlich auch durch die große Community, die wir bei der Mama Academy haben. Und da haben wir natürlich auch unseren Schwerpunkt in den letzten 2 Jahren aufs Thema Beckenboden gelegt, weil wir gemerkt haben, dass der Bedarf so groß ist. Und da kriegen wir immer regelmäßig so die Leidensgeschichten der Patientinnen oder der Frauen geschrieben, geschildert. Und ich habe mir zum Teil auch echt einige aufgeschrieben, auch in der Praxis immer mal wieder, weil ich das wirklich traurig fand. Muss aber da auch meine Kolleginnen in Schutz nehmen, weil es, wie wir es vorhin schon gesagt haben, halt auch nicht ein Bestandteil ist der Facharztausbildung. So wie ich keinen Schwerpunkt auf die Pränataldiagnostik habe und meine Patientinnen dann weiterschicke in dem Fall, ist es auch so, dass also unser Fach einfach so groß ist, dass man nicht alles gleich gut kann. Und deswegen finde ich das völlig okay. Nur was ich halt sehr schade finde, ist, dass wenn dann KollegInnen das so ein bisschen abtun, das Ganze. Also die Frauen dann vielleicht in dem Moment nicht ernst nehmen oder einfach, was ich glaube, was oft auch aus Unwissenheit entsteht oder auch dem Gefühl, ich fühle mich unsicher, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Also sage ich lieber mal, warten Sie mal ab nach einer Geburt. Das wird schon alles wieder, weil man in dem Moment auch nicht so wirklich weiß, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der Patientin? Und das ist auch ein großes Thema, was dich ja in der Klinik gar nicht so betrifft, ist das Abrechnungsthema. Und das ist natürlich alles nicht darstellbar in Bezug auf die Krankenkasse. Der ganze Beckenbodenthema, man kann das nicht kodieren, es gibt keinen, also, ne, keinen Code. Ich muss mir da dann schon immer so ein bisschen was aus den Fingern saugen. Und es ist ja schon auch zeitintensiv. Und wenn man das in dem Rahmen der Vorsorge nicht leisten kann, da ist einfach ja ein Fehler im System auch so ein bisschen, dass man dem zu wenig auch, wie soll man sagen, Bezahlung doch im umgangssprachlich einfach mal gibt, ne? Dass die Ärztinnen auch bereit sind zu sagen, hey, ich mache das jetzt, weil ich kriege das auch ordentlich honoriert.
Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gerade gesagt, dieser Zeitfaktor. Ich kann mir vorstellen, dass in der Praxis einfach ein Zeitmangel herrscht. Freunde von mir, die in der Praxis sind, die meinten, sie kriegen für eine Patientenkonsultation im Quartal um die 16 Euro, was ja relativ wenig ist, wenn man das in Stundenlohn kommen möchte, dann hat man gar nicht viel Zeit für die Patienten. Und ich habe hier in der Sprechstunde den Luxus, dass ich wirklich mal eine Dreiviertelstunde zuhören kann und die Leidensgeschichten der Frauen vor der Geburt, Schwangere sind auch zum Teil mit Beckenbodenproblemen schon unterwegs, aber auch nach der Geburt häufig, wenn man sich Leidensgeschichten anhört, da braucht man einfach allein schon Zeit zum Zuhören, ne? Das kann man, glaube ich, in der Praxis gar nicht gut abbilden, ne?
Nee, da geht's, ich meine, ich habe natürlich in meiner Praxis, darum habe ich mich ja auch dazu entschieden, eine Privatpraxis zu gründen, weil ich eben mir auch eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen kann für die Beckenbodenpatientinnen. Und solange sich das nicht ändert, ist es halt extrem wichtig, aber meiner Meinung nach trotzdem die Aufklärung in dem Bereich zu fördern und auch den Frauenärztinnen, die Lust haben, das Thema auch mit aufzunehmen und zu zeigen, hey, wie kann ich vielleicht auch eine Patientin untersuchen, in kürzester Zeit und einen Überblick mir zu verschaffen, ist diese Patientin jetzt nach der Geburt jemand für einen Rückbildungskurs, jemand für ein 1:1 Physiotherapie oder ist das vielleicht jemand, der erstmal mit einem Elektrostimulationsgerät arbeiten sollte? Und wir planen ja unsere erste Beckenbodenfortbildung im Rahmen der Mama Academy, wo es wirklich auch um das Thema Beckenboden in der Niederlassung geht, also in der Praxis für Hebammen, Osteopathinnen und Ärztinnen getrennt so ein bisschen. Und da geht es wirklich darum, wie kann ich eine Patientin auch in 3 Minuten untersuchen und einschätzen, was ist jetzt der Next Step, ne? Wenn ich es selber gar nicht abbilden kann in meiner Zeit, kann ich aber vielleicht zumindest sagen, hey, Sie sind eigentlich gar nicht gut aufgehoben im Beckenboden im Rückbildungskurs, weil Sie noch gar nicht wissen, wie Sie Ihren Beckenboden anspannen. Weil das ist ja dann auch das Problem, ne? Die Frau wird ja dann frustriert, dass ich aber als Fachärztin dann sagen kann, Sie sollten vielleicht lieber erstmal zur Physiotherapie gehen und dann gucken wir nochmal und dann kann man immer noch mit dem Rückbildungskurs anfangen. Das, finde ich, ist schon was eigentlich jeder leisten könnte und da muss man halt gucken, okay, inwiefern kann ich mir vielleicht auch eine Igelsprechstunde irgendwie sowas schaffen in der Praxis, wenn ich das machen möchte. Aber ist schwierig, also da muss sich schon im System ein bisschen was ändern.
Also, Rieke, meinst du, dass man Patienten den möglichen Raum geben kann bei dieser kurzen Zeit der Konsultation, dass Frauen überhaupt über dieses Problem der Beckenbodenbeschwerden, Harninkontinenz, Senkungsleiden sprechen. Denn für viele ist das ja auch noch ein bisschen tabuisiert, das Thema. Und viele wissen vielleicht selbst gar nicht, wie ihnen geschieht, wenn man nach der Geburt plötzlich Urin verliert. Müsste da nicht auch der Arzt selbst so ein bisschen die Initiative ergreifen und schon die Fragen anbringen und stellen?
Du hast genau das getroffen, was ich gerade sagen wollte. Es gibt da auch eine gute Studie, die wurde ja auch mal in einem Ärzteblatt veröffentlicht, wie viele Frauenärztinnen fragen denn eigentlich nach den Beschwerden, ne? Und das ist ja schon erschreckend, wie wenige das eigentlich tun. Und da ist ja dann auch die Frage, wie hoch ist eigentlich noch die Dunkelziffer von den Frauen, die unter den Beschwerden leiden, die wir gar nicht erfassen können, ne? Also es ist ja, wahrscheinlich sind es doch nochmal mehr, als man eigentlich denkt. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich habe ja auf meinem Anamnesebogen auch natürlich diese Fragen mit drin, leiden sie an Inkontinenz und so weiter, und viele kreuzen Nein an, und ich frage dann oft nochmal nach, und dann kommt immer ja, nur so ein paar Tropfen, oder ja, also wenn ich niese oder huste, dann, und da merkt man schon, okay, das ist für viele, die nehmen das halt als Norm hin, oder es ist denen unangenehm, auf jeden Fall, und auch dieser Aspekt, dass du sagst, ich will in dieses Wespennest nicht stechen, ich glaube, dass das auch betrifft, und mit der Zeit, du hast vollkommen recht, ich finde, das ganze Thema braucht viel Zeit, und oftmals gerade nach Geburten steckt da auch noch so viel mehr dahinter. Und wenn das eine belastende Geburt war, da bin ich auch total dafür, den Frauen Zeit zu geben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich habe ja auch 4 Jahre in der Kassenpraxis gearbeitet, ich habe nur diese kurze Zeit. Was ich ja immer mache bei der Nachuntersuchung nach Geburt, ist, dass ich ja vaginal untersuche und taste. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in der Untersuchung ja eigentlich schon meine Patientin auf dem Beckenboden hin zu untersuchen. Und da geht es mir nur darum, dass man einen groben Überblick sich verschafft. Wie sieht das Ganze aus? Hat sie überhaupt eine Kontrolle über den Beckenboden? Kann sie den überhaupt ansteuern? Weil das Problem ist ja, wenn die Frauen dann gehen, dann werden sie ein Jahr lang nicht mehr zum Frauenarzt gehen, wenn sie nicht sogar noch länger, wenn sie ein Stillbaby haben und sie vergessen sich selbst erstmal für die nächsten 2 Jahre. Das heißt, das ist eigentlich die Chance, wo wir sagen können, okay, jetzt können wir die Frauen abgreifen und jetzt können wir gucken, dass sie den richtigen Weg einschlägt. Und damit kriege ich ja schon die Aufmerksamkeit erstmal auf das Thema. Und wenn ich dann sagen kann, hören Sie zu, ich habe hier den zeitlichen Rahmen, oder ich sage halt, okay, machen Sie sich einen Termin bei mir in einer Sondersprechstunde. Aber dann kann ich immer sagen, okay, aber ich habe das Gefühl, Sie haben da ein Problem. Ich denke, Sie brauchen erstmal weitere Unterstützung, oder stellen Sie sich beim Beckenbodenzentrum vor oder so, ne? Also, dass man so ein bisschen filtern kann, zumindest in der kurzen Zeit.
Das bekomme ich häufig von Frauen wiedergespiegelt, die zum Beispiel nach der Geburt mit einem Beckenbodenschaden zu mir in die Sprechstunde kommen, dass die dann sagen, sie haben ihre Frauenärztin angesprochen auf das Problem, aber haben eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass der Frauenarzt das ernst nimmt. Es wurde eher gesagt, das gibt sich mit der Zeit, nach einem Jahr ist die Problematik verschwunden. Und die Frauen dann hierher kommen, die haben dann meistens über Freundinnen, über die Hebamme erfahren, dass wir oder dass ich mich hier mit diesem Thema der Beckenbodenschäden nach der Geburt beschäftige. Aber siehst du dieses Problem mit der Sensibilisierung? Wie sollten sich denn die Frauen verhalten, die mit der Problematik jetzt zur Frauenärztin gehen und spüren irgendwie, dass sich dem Problem nicht so angenommen wird, wie es sein sollte?
Ich finde, das ist ein super schwieriges Thema, was natürlich, die ist ja schon extrem aufgeklärt, ne? Also wenn eine Frau schon weiß, ich habe da ein Thema und sie wird nicht ernst genommen, kann ich ja immer nur daran appellieren, dass man sich nicht abspeisen lässt und dass man zumindest fragt nach einer Überweisung ins Beckenbodenzentrum, weil da ist man dann ja schon an der richtigen Adresse und da wird einem dann geholfen. Man kann natürlich auch nochmal schauen, auch die AGGUP, ne, die Physiotherapeutinnen, die sich auf den Beckenboden spezialisiert haben, ob da vielleicht auch jemand in der Nähe ist, wo man sich mal vorstellt. Also auf jeden Fall dran zu bleiben, weil wenn der Frauenarzt ständig damit konfrontiert wird, dann entweder er ändert sein Bild dazu oder er ist zumindest bereit, dann der Frau in dem Sinne zu helfen, dass er sie an eine gute Adresse weiterverweist. Wie häufig ist eigentlich das Thema Inkontinenz in der Schwangerschaft? Also wie oft tritt es eigentlich auf?
Also es gibt, glaube ich, eine riesige Dunkelziffer von Frauen, die in der Schwangerschaft Urin verlieren. Aber es gibt so die Schätzung, dass ungefähr 30-50% der Frauen irgendwann mal in der Schwangerschaft Urin verlieren. Man muss ja sich immer fragen, wo fängt eigentlich dieses Krankheitsbild der Inkontinenz an? Ist das Nachtröpfeln schon eine Inkontinenz nach dem Toilettengang? Oder ist es, wenn ich zweimal die Woche ein paar Tropfen Urin verliere, schon eine Inkontinenz? Und wenn ich wirklich diese Tröpfcheninkontinenz dazu zähle, dann ist, glaube ich, die Rate an Frauen, die inkontinent sind, aufgrund von einigen Veränderungen der Schwangerschaft mit dem Körper macht, schon recht hoch. Wenn ich davon ausgehe oder wenn ich die Patienten im Blick habe, die am Tag 3, 4 Vorlagen verbrauchen, weil die nass sind, durch eine neu aufgetretene Inkontinenz in der Schwangerschaft, da denke ich, ist die Rate der Frauen, die ist nicht so hoch.
Und hängt es schon also davon ab, wie viel oft ich schwanger war? Steigt sich es mit den Folgeschwangerschaften?
Da sagst du was, das stimmt. Früher hatte man immer gedacht, wenn die Inkontinenz nach der Geburt vorhanden ist, bei der zweiten Geburt wird es nicht mehr schlimmer, da hat der Beckenboden schon seinen Schaden. Heute weiß man wirklich, dass mit der Frequenz, also mit der Häufigkeit der Geburten, auch die Beckenbodenproblematik zunimmt. Deswegen ist auch wichtig, dass man nach der ersten Geburt, und man muss davon ausgehen, dass viele Frauen den einen oder anderen Schaden entwickeln im Rahmen der Geburt am Beckenbodenmuskel, an den Sphinkteren, dass man da seinen Beckenboden wieder in Schwung bringen muss, dass man den Beckenboden wieder fit machen muss und nicht nur in der kurzen Zeit nach der Geburt oder im ersten Jahr im Rahmen eines Rückbildungstrainings, sondern auch bleibend muss der Beckenboden fit sein für kommende Schwangerschaften oder für weitere Belastungen in diesem Leben auf den Beckenboden der Frau zukommen.
Das ist schon so. Also ich meine, ich hatte auch zwei Geburten, die jetzt auch nicht einfach waren, aber das Gefühl ist für mich auch, also rein subjektiv, und da ist jetzt meine Frage, ob das auch belegt ist, dass man sagen kann, dass der Beckenboden nach einer Schwangerschaft und nach einer Geburt ein Leben lang weiterhin mehr Aufmerksamkeit braucht, als wenn ich nie eine Schwangerschaft habe.
Also ich würde aus eigener Erfahrung sagen, dass der Beckenboden, der belastet wurde durch die Schwangerschaft oder durch eine Geburt und vor allem durch eine traumatische Geburt, einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Wenn ich mir die Frauen, wenn ich mir die Lebensgeschichte der Frauen anschaue, die ich hier in der Sprechstunde sehe, die zum Teil älter sind, älter als 60 Jahre, 70, 80 Jahre, da ist selten mal eine Frau dabei, die kein Kind zur Welt gebracht hatte. Das sind Frauen, die zum Teil 3, 4 Geburten hatten, also wo ich denke, dass der Beckenboden schon eine gewisse Belastung hatte. Ich sehe dann zum Teil auch Schäden, die müssen bei einem Trauma wie einer Geburt entstanden sein, zum Beispiel auch mal ein Abriss der Beckenbodenmuskulatur. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass man so einen Schaden sieht, auch ohne dass die Frau im Leben eine Geburt hatte.
Und wenn du jetzt aber das ganz kurz nur, wenn das der Abriss des Beckenbodens, der steht aber doch eigentlich nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Inkontinenz, oder?
Der Abriss der Beckenbodenmuskulatur,
des
Levators, genau, der ist ja schon eine Schwächung für den Beckenboden an sich. Und wir wissen, dass die Beckenbodenmuskulatur mit der Kontinenz einhergeht. Es gibt natürlich auch Frauen, die haben überhaupt keine Beckenbodenkontraktion, können den Beckenboden nicht willentlich steuern und sind natürlich auch kontinent. Da gibt es einige von, wie ich so mitbekomme bei Untersuchungen. Aber der Levator hat doch eine gewisse Rolle bei der Kontinenz. Und wenn ich einen abgerissenen Levator sehe, dann weiß ich, das muss schon auch eine traumatische Geburt gewesen sein. Und dann ist ja nicht nur der Levator abgerissen, da gibt es ja dann meistens auch Bindegewebsschäden, da gibt es vielleicht Überdehnungen der Nerven, die für die Kontinenz verantwortlich sind. Also vielleicht ist das dieser Levatorschaden, den ich sehe, einfach ein Indiz dafür, dass da schon eine Verletzung im Bereich des Bindegewebes stattgefunden hat, und das führt natürlich dann auch zu Inkontinenz.
Ja, ist auch mein Gefühl, aber ich habe immer so von Studienlage her so ein bisschen das Gefühl, dass ja auch viel so die Aussage ist, dass wir eigentlich noch gar nicht so richtig genau wissen, welchen Impact hat es eigentlich mit dem Levatorschaden, dass es mehr auf die Senkungen eine Auswirkung hat und vor allem auf das Rezidivrisiko nach OPs. Aber es ist total spannend, weil genau, das sind ja die Frauen, die eigentlich eine erschwerte Geburt haben. Da können wir einmal kurz drauf einsteigen, was sind denn eigentlich die Gründe für die Inkontinenz in der Schwangerschaft? Weil die meisten Frauen ja dann auch immer sagen, ja, also ich war dann schon inkontinent, als das Baby dann auf die Blase gedrückt hat. Ist das wahr oder ist das nicht wahr?
Ja, da ist bestimmt was dran. Also es gibt verschiedene Faktoren, warum Frauen in der Schwangerschaft plötzlich Urin verlieren. Zum einen sehen wir wahnsinnige Unterschiede in den einzelnen Hormonen. Wir haben mehr Östrogen im Körper, mehr Gestagene, Hormone, die alle was mit dem Bindegewebe machen, die zum Teil für den positiven Fortgang der Schwangerschaft verantwortlich sind und die aber auch durch den Einfluss aufs Bindegewebe eben Harninkontinenzen, Lockerung von Bindegewebe bedingen, wodurch eine Harninkontinenz entstehen kann. Also der hormonelle Faktor wird sicherlich einer sein, aber du hast ja gerade davon gesprochen, das Kind drückt auf die Blase. Das kann auch sein, dass die große Gebärmutter die Ausdehnungsfähigkeit der Blase verändert, was zu Problemen führen kann. Da denke ich vor allem an die Dranginkontinenz, dass Frauen ganz häufig sagen, dass sie zur Toilette rennen müssen, ganz häufig zur Toilette rennen müssen. Die Blase ist noch gar nicht richtig voll gewesen. Also, dass eine Drangproblematik entsteht aufgrund der wachsenden Frucht und des Gewichts der Frucht und der Gebärmutter, das kann schon eine Rolle spielen. Zum anderen auch ein erhöhtes Flüssigkeitsvolumen. Die Frauen trinken viel, die haben einen veränderten Wasserhaushalt. Wenn ich viel trinke, wird viel Wasser über die Nieren in die Blase ausgeschieden. Dadurch muss ich auch häufig zur Toilette gehen. Das ist auch eine Form dann der Symptome der Überaktivität. Also es kann schon sein, dass man durch diesen Druck der Gebärmutter, der wachsenden Frucht, da das, die Problematik der Inkontinenz auch bekommt.
Ja, aber ich denke auch, das sind ja so viele Faktoren. Natürlich auch der Halteapparat, auch das Becken verändert sich. Ne? Das Becken wird ja auch weiter. Das heißt, und auch dieser Zusammenhalt, den die Organe ja auch miteinander haben, ne? Dass die Organe, die in unserem Becken sind, einfach, dass sich das ja auch verändert durch die Position der Gebärmutter und dass einfach nicht eben nur der Druck des Kindes ist, sondern vor allem der hormonelle Aspekt ja auch nochmal eine Rolle spielt. Und das ja auch wissenschaftlich gezeigt wurde, dass Frauen, die in der Schwangerschaft inkontinent sind, auch ein erhöhtes Risiko haben, langfristig inkontinent zu bleiben.
Wie du es sagst, das ist erstmal, das stimmt, aber was du auch vorher gesagt hast, ist, dass es sehr wahrscheinlich alles multifaktoriell ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Frauen, die eine starke Problematik haben in der Schwangerschaft, dass die sich mal vorstellen beim Spezialisten und dass mal geschaut wird, was ist eigentlich die Ursache, dass diese Frau jetzt Urin verliert. Ich habe schon Frauen erlebt, da hat die Gebärmutter so stark auf die Harnröhre gedrückt, weil die Frauen noch schon eine leichte Senkung hatten, dass die Frau kein Wasser mehr lassen könnte. Dadurch war die Blase immer voll gewesen. Es hat sich eine Überlaufinkontinenz gezeigt. Und der Frau konnte man zum Beispiel in der Schwangerschaft mit einem Pessar helfen. Also trotz, dass man sagt, das ist multifaktoriell, das sind irgendwie die Hormone, das ist ja irgendwas Natürliches, sollte man bei Frauen, die ein starkes Leiden haben in der Schwangerschaft, die mit Windeln zum Teil umlaufen, sollte man schauen, dass man ihnen auch helfen kann in den Monaten, dass die ihre Schwangerschaft auch genießen können, ne?
Ja, das ist super. Da sind wir nämlich schon bei der nächsten Frage, die ich dir stellen wollte. Gibt es denn Faktoren, wie zum Beispiel auch Training, pränatales Beckenbodentraining, das dabei hilft, das Risiko von Inkontinenz während der Schwangerschaft oder auch danach eben zu reduzieren?
Ja, in jedem Fall sollte auch während der Schwangerschaft der Beckenboden trainiert werden. Und zwar aus dem Grund, wir wissen, dass durch die Geburt viele Frauen inkontinent sind. Und dann sagen wir den Frauen nach der Geburt so, jetzt machen sie Beckenbodentraining. Aber die Frauen haben niemals in ihrem Leben ein Gefühl gehabt für den Beckenboden. Die haben vielleicht niemals Beckenbodentraining gemacht. Und jetzt sollen sie plötzlich mit dem Beckenboden, der ja auch schon jetzt geschädigt ist durch die Geburt, ein Beckenboden, der überdehnt wurde bei der Geburt, bei dem es zu Bindegewebsschäden kam, der soll jetzt plötzlich trainiert werden können. Also soll plötzlich eine Leistung da erbracht werden, die nie vorher trainiert wurde. Deswegen macht es auch Sinn, überhaupt ein Leben lang Beckenbodentraining zu machen, aber auch schon in der Schwangerschaft vor der Geburt. Und es gibt einen positiven Effekt von Beckenbodentraining auch bezüglich Kontinenz. Es ist nicht so, dass jede Frau jetzt, die inkontinent ist, Urin verliert in der Schwangerschaft, durch ein Beckenbodentraining wieder kontinent werden kann. Aber die Beckenbodenkontraktion, die Elevation, das Anheben des Blasenhalses kann zu Kontinenz führen. Und auch während der Schwangerschaft bei Inkontinenz sollte ein Beckenbodentraining gemacht werden. Einmal für die Inkontinenz, die vorhanden ist, um die zu verbessern, aber auch die Inkontinenz, die nach der Geburt auftreten kann, die kann in einer geringeren Rate auftreten, wenn ich ab der 36. Schwangerschaftswoche Beckenbodentraining durchführe. Das haben auch Studien gezeigt. Es gibt nicht viele Studien dazu. Wir sind gerade in einer ganz interessanten Phase und die Wissenschaft entdeckt gerade so ein bisschen den Beckenboden unter der Geburt, nach der Geburt. Und Du hast ja schon angesprochen, das war auch eine der Aufgaben, die sich die ARGOB, die Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und Beckenbodenrekonstruktion, stellt. Solche Fragen: Bringt Beckenbodentraining was in der Schwangerschaft? Bringt Beckenbodentraining was nach der Schwangerschaft? Solche Fragen zu beantworten, indem Studien durchgeführt werden, ne?
Das könnten wir uns eigentlich tatsächlich auch mal überlegen, weil wir haben ja einen Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft erstellt über die Mama Academy und auch echt viele Frauen, die daran Interesse haben, haben uns auch nochmal, eigentlich müssten wir die mal alle irgendwie mal mit Fragebögen und so weiter mal ein bisschen mehr beobachten. Aber es ist halt auch schwierig, solche Studien durchzuführen, weil ja auch dann immer tatsächlich gemessen werden müsste, wie gut spannen denn die Patienten an, wie gut trainieren die, ne? Nur weil durch die Ansage, dass ich das mache, muss ja auch, kann ich ja erstmal noch nicht nachweisen, dass das auch gezielt so durchgeführt, dass der Beckenboden angespannt ist. Das ist halt immer ein bisschen schwierig mit den Studien dann, das ja auch nachweisen zu können.
Das stimmt. Es gibt auch wenig Messinstrumente, die wirklich zeigen, wie stark jetzt die Beckenbodenkontraktion ist. Es bleibt so ein bisschen subjektiv. Und im Grunde müsste auch der gleiche Untersucher die Beckenbodenkontraktionsfähigkeit, die Beckenbodenkraft vor einer Intervention, vor einem Training messen und nach dem Training. Dann ist es vielleicht ein bisschen, ist die Beurteilung vielleicht ein bisschen besser, als wenn es noch unterschiedliche Untersucher wären, ne?
Ja, ja.
Die einen unterschiedlichen Eindruck haben.
Aber trotzdem, wir ja auch viel Aufklärung machen über das Thema Beckenbodentraining in der Schwangerschaft. Und das ist wichtig, haben wir immer wieder mit dem Mythos zu kämpfen, dass Beckenbodentraining in der Schwangerschaft zu einer erschwerten Geburt führt. Das ist doch was, was sich einfach in den Köpfen immer noch so ein bisschen festgesetzt hat. Ich glaube, dass die Frauen da auf diesen sehr verspannten Beckenboden hinaus wollen. Siehst du das auch öfter, dass du sagst, die Beckenboden, verspannten Beckenböden führen zu einer Inkontinenz?
Also ein verspannter Beckenboden kann schon zu einer Funktionsstörung führen. Ein Beckenboden muss ja, also muss sich zusammenziehen, muss sich kontrahieren können, ein Beckenboden, um eine Funktion auszuüben, um die Harnröhre anheben zu können, um die Harnröhre öffnen zu können. Ein verspannter Beckenboden kann das Wasserlassen behindern, kann zu Funktionsstörungen führen. Aber dieses Beckenbodentraining, was wir durchführen, das sorgt ja nicht dafür, dass der Beckenboden angespannt ist. Es sorgt für einen kräftigen Beckenboden und für einen funktionellen Beckenboden, der eher eine bessere Funktionsfähigkeit hat, als wenn er nicht trainiert worden ist. Es gibt zum Beispiel dieses Beispiel der Reiterin, wo immer gesagt wird, Mensch, die Reiterinnen, die haben so einen trainierten Beckenboden, die haben Probleme bei der Geburt. Ich habe das noch nicht erlebt im Kreißsaal. Wenn ich hier Reiterinnen betreut hatte, die einen wirklich sehr kräftigen Beckenboden hatten, die haben eher meiner Meinung nach besser entbunden, als wenn der Beckenboden nicht trainiert ist. Also da gibt es, glaube ich, viele Mythen auch.
Ja, total. Und ich sage auch mal, so ein gesunder Muskel ist stark und flexibel, ne? Also wir wollen alle ja nicht so einen Beckenboden haben wie so ein Gewichtheber, der sich auch kaum noch bewegen kann, sondern wir wollen ja einen Muskel haben, der sich sowohl kontrahieren kann als auch entspannen kann. Und deswegen sind auch im gesunden Training meiner Meinung nach beide Aspekte einfach extrem wichtig, dass man sowohl in die Anspannung geht, aber auch in die Entspannung. Und das ja auch in der Schwangerschaft zum Beckenbodentraining mit dazugehört, zu der Wahrnehmung, meinen Beckenboden kontrollieren zu können, auch bewusst entspannen und loslassen zu können. Und wie du gesagt hast, ja eigentlich das Ziel in der Schwangerschaft auch darauf liegen sollte, eine Kontrolle über den Beckenboden zu gewinnen, um das dann nach der Geburt auch weiterhin üben zu können. Und ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, es ist ein anderes Gefühl, nach einer Geburt einen Beckenboden anzuspannen, weil das aufgrund der Überdehnung ja erstmal gar nicht, man kriegt das Feedback halt nicht so. Und wenn man aber vorher weiß, hey, ich muss meinem Gehirn sagen, jetzt spann den Beckenboden an und weiß, wie es geht, dann braucht man das Feedback nicht, weil man weiß, man macht es richtig.
Ja, das so was Richtiges gesagt. Der Beckenboden, der wird ja unheimlich beansprucht bei der vaginalen Geburt. Die einzelnen Muskelfasern, die verdoppeln sich praktisch in der Länge. Und das bedeutet auch, der Beckenboden muss absolut dynamisch sein, ne? Der muss entspannen können, der muss sich verlängern können, vergrößern können und danach wieder kontraktionsfähig sein. Also er muss wirklich die ganze Bandbreite der möglichen, vergiss den Satz, ich weiß nicht weiter.
Du meinst der Muskel bewegen. Aber weißt du, was ich dir mal für ein witziges Video schicken muss? Das zeige ich dir nächste Woche.
Ja?
Ich habe doch tatsächlich jetzt auf Instagram ein Reel entdeckt. Ich bin ja niemand, der jetzt irgendwie dann auf Instagram jemand anderes schlecht macht. Deswegen habe ich nur von einer Followerin habe ich halt dieses Video geschickt bekommen. Sie hat gefragt, was, ja. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich glauben soll. Ziel des Videos war, Beckenbodentraining in der Schwangerschaft ist völlig unnötig und braucht man nicht, weil der Beckenboden bringt ja gar nicht sein Kind auf die Welt, sondern die Gebärmutter macht das, weil die Gebärmutter ist der Muskel, der bringt das Kind auf die Welt. Wo ich auch sagte, ja, die Gebärmutter natürlich drückt die im Endeffekt das Kind raus, aber der Beckenboden muss ja auch passiert werden, ne? Und wenn der halt nicht nachgeben kann, dann ist das auch schlecht. Und das war wieder so ein, ja, so ein Pseudowissen, wo ich wirklich dachte, was bringt dieses Video der Welt außer irgendwelche Verunsicherungen? Aber ja. Eine Sache hast du jetzt aber ja gesagt, so eine vaginale Geburt belastet den Beckenboden extrem. Welche Rolle spielen denn die Geburtsmethoden oder auch Geburtsverletzungen bei der Entstehung von Inkontinenz nach der Geburt? Also welchen Einfluss hat eine vaginale Geburt, eine Kaiserschnitt oder vielleicht auch eine vaginaloperative Geburt?
Ja, da hast du schon drei unterschiedliche Geburtsmodus erwähnt. Heißt Geburtsmodi oder Geburtsmodus?
Ich glaube Geburtsmodus.
Mit meinem Lieber-Latinum. In jedem Fall ist es schon so, dass bei der vaginalen Geburt Schäden entstehen können durch Überdehnung von Gewebe, durch Risse und die können zu Inkontinenz führen. Und wenn ich eine vaginal-operative Entbindung durchführe, zum Beispiel, was zum Glück selten heutzutage noch gemacht wird, durch eine Zangengeburt. Unter 1% der Geburten sind Zangengeburten mittlerweile noch. Aber gerade diese Zangen, wenn ich die einführe um das Köpfchen, was ja bei dieser Geburt scheinbar den Geburtskanal nicht so einfach passiert, sonst müsste ich die Zange nicht einsetzen. Also scheint der Kopf vielleicht ein bisschen groß zu sein und nicht gut eingestellt zu sein. Und wenn ich dann zusätzlich noch die Zangenblätter einsetze, dann können Geburtsschäden entstehen und man sieht, dass bei diesen vaginaloperativen Entbindungen, vor allem bei der Forzeps, bei der Zangengeburt, häufiger Harninkontinenz nach der Geburt auftritt, als wenn die Geburt nicht vaginaloperativ durchgeführt wird. Und man sieht auch anhand der Daten, dass der Kaiserschnitt, der primär durchgeführt wird, nicht der Kaiserschnitt, der am Ende von der Pressphase, von der Geburt letztlich durchgeführt wird, dass also der Kaiserschnitt, der geplant ist, schon eine Entlastung oder den Beckenboden nicht so stark belastet und dass Frauen nach einer Kaiserschnittgeburt nicht so häufig inkontinent sind wie nach einer vaginalen Geburt.
Ja, da gibt es aber auch eine Studie, die sagt, dass nach 12 Monaten der Unterschied zwischen den Frauen, die an Inkontinenz leiden und per Kaiserschnitt oder per vaginaler Geburt entbunden haben, gar nicht so groß ist. Kannst du das auch, sagen wir mal, unterstützen oder sagst du, nee, generell ist es schon so, dass auch langfristige oder langanhaltende Inkontinenzen mehr bei Frauen auftreten, die eine vaginale Geburt hatten?
Ich muss mir jetzt genau diese Studie mal anschauen, die du da, an die du gerade denkst. Es gibt auch Studien, die Vergleiche ziehen nach 10, 12 Jahren nach einer Geburt, die den Geburtsmodus vergleichen. Und da ist es so, dass sich zeigt, dass die Kaiserschnittgeburt doch ein protektiver Faktor ist vor der Inkontinenz und dass Frauen, die vaginale Entbunden haben, häufiger an Inkontinenz leiden.
Also ich meine, alleine der Vorstellungshalber kann man sich ja vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Ja, dass natürlich vielleicht die Frauen, die schon in der Schwangerschaft eine starke Inkontinenz haben und dann per Kaiserschnitt entbinden, dass die generell ein höheres Risiko haben, auch inkontinent zu bleiben, ja. Aber eine schlanke, sportliche Frau, die kein Problem in der Inkontinenz hat, die dann eine vaginale Geburt hat oder einen geplanten Kaiserschnitt, da kann ich mir natürlich schon auch vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Deswegen hat mich das auch verwundert. Ich schicke dir das auf jeden Fall gerne mal. Aber würdest du aus diesem Grund heraus jeder Frau empfehlen, einen geplanten Kaiserschnitt zu machen?
Das provoziert. Würde ich nicht. Würde ich auf keinen Fall. Also ich unterstütze die vaginale Geburt, weil der Kaiserschnitt eben auch seine Risiken hat. Zum Beispiel die Sektionabendschwangerschaft, die zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann. Der Kaiserschnitt ist auch kein Schutz vor Inkontinenz. Das wissen wir auch, ne, dass doch auch einige Frauen nach Kaiserschnitt Entbindung harninkontinent sind, was damit zu tun hat, dass auch die Schwangerschaft selbst, dass die Frucht auf dem Beckenboden lastet, dass es auch eine Belastung ist für das Bindegewebe. Und das kann der Grund sein dafür, dass man auch dann inkontinent ist. Und es ist ja auch nicht so, dass jede Frau, die vaginal entbindet, harninkontinent wird. Selbst Frauen, die schweren Geburtsschaden erlitten haben, bei denen ein Sphinkterriss aufgetreten ist, das sind Frauen, die ich 3-4 Monate nach der Geburt wieder treffe. Und da ist nicht so, dass die Frauen alle große Probleme haben. Ne? Selbst nach größeren Verletzungen ist nicht so, dass alle Frauen inkontinent sind. Und wenn wir jetzt diese hohen Zahlen hören von 50-60% der Frauen sind nach der Geburt inkontinent, dann möchte ich wieder darauf hinweisen, dass man auch definieren muss, was inkontinent ist. Wenn 2-3 Tröpfchen Urin verloren werden, das wird eben schon als inkontinent gewertet, dann ist das sicherlich nicht das gleiche Leiden, als wenn man wirklich viel Urin verliert. Und ich denke, wenn man wirklich nach den Inkontinenzen schaut, wo Frauen wirklich ein Leiden verspüren, da ist die Rate viel niedriger.
Klar, aber es kommt auch immer darauf an, ne? Jeder hat natürlich auch sein subjektives Empfinden und empfindet vielleicht auch schon ein paar Tropfen als unangenehm und kann sich damit überhaupt nicht identifizieren, sag ich mal, oder sagt, ich komme damit klar und möchte so weiterleben. Ich glaube auch, dass man, dass viele auch durch gewisses Training, man muss halt, sagen wir es nochmal so, ich glaube, man muss härter arbeiten dann vielleicht auch, ne? Wenn man eine vaginale Geburt hat, man hat vielleicht eine schwere Geburt gehabt, kann es schon sein, dass man einfach auch, wie wir es vorhin gesagt haben, länger dranbleiben muss, mehr trainieren muss. Und das ist mit Aufwand verbunden, gerade auch den Beckenboden, sag mal, wieder aufzutrainieren. Und auch damit können wir nicht alle retten. Ne? Also es ist ja nicht so, dass mit Beckenbodentraining alle wieder inkontinent werden. Aber das ist eine Lebensaufgabe, da an diesem Training dran zu bleiben. Und wie du gesagt hast, so ein Kaiserschnitt, was ich ja auch viel sehe, ich habe ja eine ganzheitliche Praxis, ich mache ja auch viele andere Therapien, wie zum Beispiel Neuraltherapie. Ich sehe auch viel Verwachsungsbäuche oder Beschwerden an der Sektionat, in der Tiefe, immer noch ein Ziehen, einfach chronische Unterbauchschmerzen, die natürlich auch nach einer Operation entstehen können. Trotz alledem glaube ich, dass man, und das ist, da macht man sich leicht angreifbar, dass man schon auch so ein bisschen die Geburtshilfe überdenken muss und sich nochmal, ja, auch einfach mal schauen muss, dieses Thema Beckenbodengesundheit mehr auch in der Geburtsplanung mit aufzunehmen und mit einzubeziehen. Also ich fand früher in der Klinik, war immer das Wohl des Kindes so ein bisschen im Vordergrund bei der Geburtsplanung und dem Modus der Geburt. Und da wurde wenig, also wenn es eine Makrosomie war, dann wurde immer gesagt, das Kind ist schwer, wir haben Angst vor einer Schulterdystokie, aber es wurde nicht gesagt, wir haben Angst davor, dass sie einen Beckenbodenabriss haben oder so. Ne? Also da wird einfach auch wenig drüber aufgeklärt.
Das stimmt, das ist auch im Moment so ein bisschen in der Diskussion unter Geburtshelfern und Urogynäkologen, müssen wir über Geburtsschäden, über Harninkontinenz nach der Geburt, zum Teil auch Stuhlinkontinenz, zum Glück selten, aber kommt vor, muss man darüber aufklären, muss man den Frauen die Möglichkeit haben, sich für die eine oder andere Geburtsmethode zu entscheiden. Und ich denke schon, dass man im Aufklärungsgespräch darauf aufmerksam machen kann, soll, dass diese Probleme auftreten können, aber auch gleich darauf hinweisen kann, dass das eben behandelbar ist, dass man schon im Sinne von Protektion Beckenbodentraining machen kann in der Schwangerschaft, dass man durch das Auflegen von oder durch das Massieren des Dammes einem Dammschaden vorbeugen kann, dass man mit der Hebamme unter der Geburt absprechen kann, dass warme Kompressen vorgelegt werden, was den Damm schützen kann unter der Geburt. Es kommt dann weniger Damm oder vermindert Dammrisse zustande. Also ich denke, die Frauen sollen mitreden können, wenn es um Angelegenheiten des Beckenbodens geht, auch im Gespräch mit der Hebamme dann unter der Geburt. Und dazu gehört eine Aufklärung, vielleicht nicht juristischer Art eine Aufklärung, aber eine Aufklärung über mögliche Dinge, die bei der Geburt passieren können. Wir haben mündige Frauen, die aufgeklärt werden sollten über dieses Thema.
Ja. Total, aber ich sehe es auch schwierig, ne? Ich meine, man macht ja auch sehr viel Angst, wenn man allein schon dieses Wort Beckenbodenabriss, ja, wenn ich in der Praxis Frauen untersuche und mache einen Beckenbodencheck und gucke mir das an und sage, na, da hat der Beckenboden einen Schaden bekommen. Ich versuche mich dann auch immer auf meine Wortwahl zu konzentrieren, weil das hört sich ja schon brutal an. Wenn man denkt, okay,
Das
da
hört
ist
sich
was
wirklich brutal an,
abgerissen,
ja.
ja.
Man muss aber auch sagen, man muss wirklich auch ein bisschen aufpassen, wenn du jetzt nach 2, 3 Monaten im Ultraschall dir den Beckenboden anschaust und vermutest da diesen Abriss, in Anführungszeichen, dann ist es nicht so, dass das nicht wieder heilt. Ne? Wenn du die gleiche Frau dir nach 6 Monaten anschaust oder 9 Monaten, dann siehst du den Schaden gar nicht mehr. Also da gibt es auch durchaus noch die Möglichkeit, dass es ganz von alleine heilt. Ne? Was das genau bedeutet, wenn wir diesen Beckenbodenabriss sehen, ja, der zum Glück ja auch nicht so häufig vorkommt, aber wenn wir das entdecken, wissen wir noch gar nicht, was das genau bedeutet. Ne? Und viele von diesen Schäden, die wir da sehen und vermuten, die heilen auch von alleine. Ne? Da hat der Körper doch ganz tolle eigene Heilungskräfte und
Dafür kann man ja auch so ein
Möglichkeiten.
bisschen Prävention betreiben, ne? Wenn wir eben auch über das Thema Pessartherapie sprechen. Da würde ich jetzt sowieso gerne noch mal kurz zum Ende des Podcasts auch noch mal mit dir drauf zurückkommen. Was haben wir denn für nicht chirurgische Möglichkeiten? Also wenn ich jetzt eine Frau bin, ich habe nach der Geburt Inkontinenzprobleme. Was sind denn da jetzt Therapieoptionen? Also wie sollte ich denn da jetzt dran gehen?
Du hast ja gerade über eine konservative Methode gesprochen, die Pessartherapie. Pessare, das sind Silikonringe oder Würfel. Pessare haben unterschiedliche Formen und die können von den Frauen selbst eingesetzt werden, auch wieder selbst entfernt werden. Und der Sinn des Pessars ist, dass Gewebe gestützt wird. Pessare können eingesetzt werden bei Beckenbodenbeschwerden wie Senkung oder auch Harninkontinenz. Pessare können eingesetzt werden für die Rekonstitution des Beckenbodens nach der Geburt, weil das Gewebe gestützt wird. Es wird wieder zu dem Ort hin verlagert, wo es eigentlich sitzen sollte. Da hofft man sich, dass es besser heilt nach der Überdehnung, nach einem Geburtsschaden. Und das sind bestimmt super Möglichkeiten, die beim Schaden eingesetzt werden können, also wenn eine Symptomatik besteht. Und ob das jetzt eine Prävention bedeutet, das ist gerade auch wieder Gegenstand der Forschung. Da gibt es erste Arbeiten zu, die so Hinweise geben, dass Pessare, die nach der Geburt eingesetzt werden können, den Patienten helfen. Und dahingehend helfen, dass unter Umständen die Heilung des Gewebes, die Rückbildung unterstützt wird durch die Pessare.
Und würdest du das auch immer gerne in Kombination machen mit einer Östrogentherapie lokal an der Scheidenschleimhaut?
Also nach
Nach,
der Geburt schon. Wir
ja.
wissen ja nach, durch das Stillen, also die Östrogene, der Östrogenhormonspiegel, der fällt ab. Und Östrogene haben in jedem Fall einen guten Einfluss im Bereich der Scheide, was auch die Wundheilung angeht. Und ich würde eine Östrogenbehandlung zusätzlich auch in Erwägung ziehen, gerade wenn Probleme wie Harninkontinenz aufgetreten sind, würde ich Hormone auch vaginal zusätzlich geben für die Wundheilung und auch für die Rekonstitution des Beckenbodens.
Ich habe ja tatsächlich irgendwie
Rehabilitation.
in Leipzig hat jemand einen interessanten Fact gesagt und hat gemeint, Vitamin D lokal in der Scheide würde das Bindegewebe unterstützen zu
Ja,
regenerieren. Hast du.
wirkt antientzündlich. Das habe ich auch schon gehört. Ich habe wenig Erfahrung mit dem Vitamin D, aber das wird auch von vielen propagiert, dass diese antientzündliche Wirkung von Vitamin D genutzt werden kann, auch in der postpartalen Phase für die Wundheilung.
Ja, super
Ich wüsste
spannend
jetzt
auf
gar
jeden
nicht,
Fall.
in welcher Form ist und welche Dosierung ich Vitamin D da verabreichen würde. Hast du das
Ja, ich
gehört?
würde es
Haben die
wahrscheinlich
irgendwas darüber
überdosieren. Nee, nee, haben
geredet?
sie nicht. Ich habe dann natürlich, also ich habe das gehört und saß dann wieder die ganze Zeit am Handy und habe die ganze Zeit geguckt, was es für Studien dazu gibt und was er jetzt
Ja.
da sagt. Aber es gibt ja tatsächlich so Vaginalzäpfchen schon mit Vitamin D. Ich glaube, ich würde dann so ein fertiges Vaginalzäpfchen mal nehmen. Macht man ja auch, oder was ja auch immer ganz gut ist, ich meine, das ist halt postpartal so die Frage, ne, ob man dann so ein bisschen Vigantolöl da auf den Tampon macht. Ich glaube jetzt nicht, dass man das so indem man sie überdosieren kann. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich noch nie eine Patientin hatte, die einen zu hohen Vitamin-D-Spiegel hatte. Aber auf jeden Fall super interessant. Müsste ich auch noch mal nachschauen. Und wie lange würdest du denn einer Frau, Entschuldigung, wie lange würdest du einer Frau Zeit geben, über dass ich sage, sag mal, okay, ich bin jetzt noch in der Rückbildungsphase, ich gebe mir jetzt mal Zeit mit dem Thema Inkontinenz, ich trainiere meinen Beckenboden, ich trage vielleicht auch ein Pessar. Wann würdest du sagen, okay, jetzt ist vielleicht doch so ein bindegewebiges Problem da oder so, das wird nicht mehr, da ist mehr Therapie notwendig?
Also die Patientin, die das Pessar noch trägt, die wird ja das erstmal gar nicht merken, ne? Weil das Pessar sehr wahrscheinlich dieses Bindegewebe unterstützt noch, die muss ich erstmal rausnehmen, das Pessar, um zu erkennen, ob die Problematik noch vorhanden ist. Ne? Also eine Harninkontinenz so direkt nach der Geburt in den ersten Monaten tritt sicherlich häufig auf. Man sagt, dass mehr als 50% der Frauen eben inkontinent sind. Ich habe schon darauf hingewiesen, nicht jeder kleine Tropfen Urinverlust ist gleich Inkontinenz oder eine Inkontinenzerkrankung. Aber wenn nach 6, 8 Monaten noch eine Harninkontinenz vorhanden ist, dann würde ich schon mal einen Spezialisten aufsuchen. Mit dem Frauenarzt erstmal drüber sprechen, was er vorschlägt. Und wenn man sich an Beckenbodenzentren wendet, am besten zertifizierte Beckenbodenzentren nach der Deutschen Kontinenzgesellschaft, da kann man schon eine gute Diagnostik und Beratung erhalten. Also wenn das wirklich nach 6 bis 8 Monaten immer noch vorhanden ist, würde ich das vom Gefühl her machen. Ne? Wenn das schon zum Teil auch früher, wenn die Harninkontinenz stark ist, wenn das belastend ist, wenn das irgendwie emotional auch Schwierigkeiten macht, die frisch gewordene Mutter möchte sich um ihr Kind kümmern, die möchte das Leben genießen mit dem Kind. Wenn dann die Harninkontinenz zerstörend ist, dann sollte sie auch kurzfristiger den Frauenarzt aufsuchen und mit dem Hilfemöglichkeiten besprechen. Diese Pessare, die wir schon angesprochen haben, die können ja relativ kurz nach der Geburt schon eingesetzt werden. Pessare lassen es ja zu, heutzutage das Sekret abfließt, die sind zum Teil perforiert. Und da muss man nicht zu viel Bedenken haben bezüglich Infektionen. So war das früher gewesen. Hat man gesagt, Pessare nicht zu früh einsetzen, wenn der Wochenfluss nicht da ist, noch da ist. Kein Pessar verwenden wegen Infektionsgefahr. Das ist heute ja nicht mehr so. Und ich habe häufig Frauen auch hier im Krankenhaus, die inkontinent sind, die auch schon nach einer Woche nach der Geburt zu mir kommen und Hilfsmittel möchten. Und dann, da gibt es auch die Möglichkeit, Inkontinenz-Pessare anzupassen. Wobei, da möchte ich darauf hinweisen, dass geschaut werden muss, dass die Geburtsverletzung erstmal abgeheilt sein sollte. Denn ich hatte eine Patientin, bei der habe ich ein Inkontinenz-Pessar auch in den ersten 2 Wochen nach der Geburt, nach 2 Wochen eingesetzt. Und da ist die relativ oberflächliche Geburtsverletzung wieder aufgerissen. Und das hat zu einer starken Blutung geführt. Also das würde ich einschränkend sagen. Pessare, ja, gerne auch frühzeitig. Die Pessare müssen den Sekretabfluss, den Blutabfluss dürfen nicht behindern, müssen die möglich machen. Aber eben auch die Geburtsverletzung, auch wenn es ein oberflächliches Bedenken, dass die nicht nochmal irgendwie aufreißt und dass dann nochmal zu Problemen kommt. Die meisten Kollegen setzen so Pessare erst nach 6 Wochen ein, dann ist schon mal gewährleistet, dass die Geburtsverletzung, die Dammschnitte, Dammrisse abgeheilt sind.
Ich finde es manchmal auch schwierig, wenn ich bestelle die dann auch, wenn auch im späten Wochenbett ein, aber ich finde gerade auch die Pessare, die für die postpartale Phase ja auch gerade so im Vordergrund stehen, die sind manchmal sehr lang und ich habe oft das Gefühl, dass die Gebärmutter noch recht tief steht, dass sie noch gar nicht so gut sitzen. Und das kann sich ja dann auch nochmal verändern. Also da auch nochmal, ne, dass man immer mal wieder guckt, auch in der Rückbildungszeit, ob das Pessar doch immer noch so das Richtige ist. Was ich dich jetzt noch fragen wollte mit den chirurgischen Möglichkeiten, also operative Möglichkeiten, wann würdest du denn sagen, ist das indiziert, gerade auch wenn wir jetzt über die junge Frau sprechen, wir bleiben mal bei nach der Geburt und wie ist es, wenn die Frau noch Kinderwunsch hat?
Also mit den operativen Möglichkeiten sollte man erstmal abwarten. Es gibt viele konservative Möglichkeiten. Wir haben schon angesprochen, Beckenbodentraining, Verhaltenstherapie. Man kann das eigene Körpergewicht reduzieren. Da weiß man, dass dadurch auch der Beckenboden entlastet wird, dass Kontinenz erreicht werden kann. Es gibt Blasendrehung, es gibt Blasentraining, Ernährungsumstellung. dann die ganzen Hilfsmittel wie Tampons, Pessare. Und wenn es wirklich so ist, dass die Patientin dadurch keinen Erfolg hat durch die konservativen Maßnahmen, dann muss man schauen, ob eine Operation in Frage kommt. Und es ist so, dass die Urogynäkologen, dass die zum Teil sehr zurückhaltend sind mit Operationen, wenn die Patientin die Familienplanung nicht abgeschlossen hat. Man weiß nicht, wie der Einfluss ist der Operation, der Inkontinenz- oder Senkungsoperation auf die nächste Schwangerschaft, auf die Schwangerschaft. Und man weiß auch nicht, wie der Einfluss ist der Schwangerschaft, der ganzen Hormonumstellung auf das Operationsergebnis. Deswegen war man da viele Jahre sehr zurückhaltend. Ich führe bei Frauen, bei denen eine Inkontinenz besteht, die die Lebensqualität beeinträchtigt, Frauen nach einer Geburt, die die Familienplanung noch nicht aufgegeben hat, aber jetzt nicht gerade vorhat, in den nächsten 2 Jahren schwanger zu werden, mache ich schon bei dem einen oder anderen Fall schon eine Inkontinenzoperation durch, zum Beispiel eine Bandeinlage, die ein Band, das spannungsfrei unter die Harnröhre gelegt wird, oder eine Operation, bei der mit Fäden die Harnröhre stabilisiert wird. Die Operation führe ich durch und es zeigt auch in Studien, dass auch eine folgende Schwangerschaft und eine folgende vaginale Geburt dieses Operationsergebnis nicht zunichte macht. Ne? Das kann im einen oder anderen Fall sein, dass die Patientin wieder inkontinent wird. Aber in sehr vielen Fällen, das zeigen Fallberichte, bleiben die Frauen weiterhin dann durch die Operation kontinent.
Ja, also ich denke auch, dass das für viele ja auch erstmal gar kein Thema ist mit den OPs. Das ist ja auch, dass man da, glaube ich, auch erstmal mental an die Grenze kommen muss und sagen muss, okay, ich komme mit den konservativen Therapien so nicht weiter. Und da muss schon der Leidensdruck auch extrem hoch sein, dass man das dann macht, vor allem wenn der Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen ist. Ansonsten kann ich natürlich auch nur ermutigen, da auch, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist und die Diagnostik und so weiter auch dahingehend führend ist, dass man sagt, okay, da ist eine chirurgische Intervention notwendig, um wirklich ein Erfolgsergebnis zu erzielen, das auch, sich da auch eine gute Beratung einzuholen und da auch mutig zu sein, weil das einfach die Lebensqualität extrem steigern kann. Und man ja auch im jungen Alter das einfach super belastend ist, ne? Weil man denkt, okay, ich habe auch noch so lange und ich will eigentlich meinen Kindern hinterherrennen. Also wie viele Frauen ich auch in der Praxis habe, die wirklich mental nicht gut drauf sind, weil sie einfach das Leben mit ihren Kindern gar nicht so genießen können, ist das auf jeden Fall auch ein Weg. Ja, Thomas, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst, dass du so vielen tollen Input uns gegeben hast und allen Zuhörerinnen. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass ich dich hier einladen durfte. Und du hast jetzt Spaß gewonnen am Podcast.
Ja, das war mein erster Podcast heute.
Genau, deswegen, wir haben auf jeden Fall, denke ich, wieder einen kleinen Beitrag dazu geleistet, das Thema so aus der Tabuzone zu holen.
So ist es.
Unten in den Shownotes schreibe ich auch nochmal den Kontakt zum Dr. Fink, dass auch alle, die in Berlin und Umgebung sind, wissen, wo eine gute Anlaufadresse ist. Und ansonsten kann ich natürlich nur nochmal ermutigen, für alle Schwangeren, die uns zuhören und auch alle Frauen der Rückbildung, unsere Beckenboden-Intensivkurse sich mal anzuschauen. Und natürlich auch für alle Professionals, alle Fachkräfte, die sich hier heute unter den Zuhörerinnen befinden. Unsere erste Beckenboden-Fortbildung findet dieses Jahr Ende April statt im Online-Format, live dann im Mai. Und natürlich auch gerne mal bei den Kursen der AGUP vorbeischauen. Das sind eben nochmal zwei unterschiedliche Formate. Auch da mache ich den Link gerne nochmal in den Shownotes zu den verschiedenen Kursen für die Fachkräfte. Und ja, Thomas, ich freue mich schon auf nächste Woche. Wir haben uns schon verabredet an der Hotelbar.
So ist es.
Dann können wir noch mal ein bisschen quatschen.